Applaus als Geburtstagsapplaus für Georges, als wir vor 8 Jahren seinen 90. feierten. Da war das im BE. Er saß in einem schönen großen Lehnsessel, den man ihm so immer hinschob, wenn er da was, wenn er inszenierte oder wenn er etwas zu sagen oder zu lesen hatte. Da saß er und hörte sich das alles an, lächelte, so wie wir ihn vorhin gesehen haben, und sagte ja oder nein. Der damalige Bundespräsident Ernst Rau, der ein großer Anekdotenerzähler war, erzählte vom 90. Geburtstag von Adenauer, wo man also, genau wie ich es jetzt auch erlebe, immer wieder sagte, na ja, also dann bitte das alles Gute bis zum 100. Und da hätte dann Adenauer gesagt, ich weiß gar nicht, warum Sie der Barmherzigkeit Gottes so enge Grenzen setzen. Nun, Georges hätte ganz gern die weiteren Grenzen der Barmherzigkeit in Anspruch genommen. Das hat er nur bis kurz über den 93. Geburtstag hinweg gereicht. Er hat noch von seinem Bett aus die letzte Inszenierung gemacht, nämlich die gesegnete Mahlzeit mit Hilfe seines großen Freundes und Partners Hermann Beil im Berliner Ensemble, den er ja damals mit Peimann, zu dem er durch Peimann berufen worden war. Und ich erinnere mich sehr wohl daran, wie er damals in seinem Bett lag und die Schauspieler um ihn herum saßen und er mit ihnen sprach. Die Proben selbst leitete dann Hermann Beil, aber es war doch ein großes letztes Glück für ihn, dass noch einmal da etwas kam. Aber er hatte schon weitere Pläne und noch 8 oder 10 Tage vor seinem Tod bekam ich einen Zettel, den er seiner Frau diktiert hatte, der Ursula Höpfner Tabori, und auf dem er also vermerkt hatte, was er alles ab September etwa zu inszenieren gedächte. An allererster Stelle war natürlich der König hier, den er immer wieder und den er immer wieder sich Gedanken gemacht hat. Er hat ihn einmal in seinem kleinen freien Theater, der Kreis in Wien, inszeniert. Aber die große Inszenierung stand noch aus. Und das war ein Stück, um das er immer wieder sich Gedanken machte. Daneben gab es dann also auch so seltsame Wünsche wie Arsen und Spitzenhäubchen. Und dann fand ich eine Eintragung und ein Podiumsgespräch mit Hermann Beil über Urheberrecht. Georges Tabori, das war nicht ganz unerstaunlich. Ich habe nun sehr überlegt, was ich heute zu Tabori noch zu sagen hätte, nachdem vor 2 Jahren bei der ersten Preisverleihung Peter von Becker eine wirklich umfassende, grundlegende Rede auf Tabori gehalten hat, die so gut ist, ich habe sie jetzt eben noch mal gelesen, dass man eigentlich gar nichts mehr hinzufügen kann und ich dem Fonds Darstellende Kunst eigentlich nur empfehlen möchte, dass sie in einer gedruckten Form jedes Mal bei jeder Preisverleihung den im nächsten Jahr war es dann Peter Stolzenberg, der als Bremer Intendant im Jahr 75 Tabori nach Bremen geholt hat, um dort ein Labor zu machen, ein Theaterlabor, was Tabori sich immer gewünscht hat. Er hatte auch mir oft gesagt, was ich möchte, ist mit Schauspielern arbeiten, ohne Produktions-, ohne Premierenzwang, dass wir uns ausprobieren können, dass wir Texte entwickeln können, Spiel entwickeln können und dass wir von den Produktionszwängen, die das normale subventionierte Theater selbstverständlich hat und haben muss, dass wir davon frei sind. Stolzenberg hat ihn geholt und ihm damit zum ersten Mal eine Art von Heimat gegeben, denn es war ja immer wieder sein Wort, dass er sagte, ich bin ein Fremdling, ich fühle mich nirgendwo zu Hause, aber ich bin froh darüber, ein Fremdling und hier nun jetzt in Deutschland, in Österreich, ein Gastarbeiter zu sein. Ich habe mir nun doch überlegt, nachdem ich nun mal Ja gesagt hatte, den Peter von Becker kann man nicht toppen, die großen Erfahrungen, von denen Peter Stolzenberg berichtet hat, auch nicht. Aber ich dachte mir, junge Menschen, die jetzt vor allem die in den freien Gruppen arbeiten und aufwachsen und die schon Tabori nicht mehr miterlebt haben, nicht mehr gesehen haben, nicht mehr seine Inszenierungen kennen, die müssten ja irgendeine Vorstellung haben, wenn sie nun schon so einen Preis bekommen, müssten ja irgendeine Vorstellung haben, was eigentlich seine Überlegungen, seine Maximen, was die Art seines Arbeitens war, seine Gedanken und das, was er zu verwirklichen suchte. Und so möchte ich versuchen, einige der immer wieder von ihm ausgesprochenen Fragen, Überlegungen, Gedanken, einige davon hier zu nennen. Wer mag, kann es in verschiedenen Publikationen von ihm, meistens im Wagenbachischen, nachlesen, da findet man genügend darüber. Aber zunächst einmal ist es bei ihm die Grundfrage gewesen, was macht man und zu welcher Zeit? Welches Thema bedrängt mich, welches Thema muss jetzt angepackt werden, sei es in Form eines Stückes, sei es in anderer Weise, sei es in Form der Entwicklung des Probierens auf dem Theater. Es ist ja doch so, dass wenn man sich als produktiver Mensch mit Bewachen von gerade Stücken, Theater beschäftigt, ein Thema anklopft und um Einlass bittet. Und nur wenn es klopft, soll man etwas machen. Sonst soll man es lassen. Seine wichtige Maxime war, dass er versuchen wollte, die Trennung von Leben und Kunst zu überwinden und zu der Wahrhaftigkeit zu finden. Wahrhaftig zu sein auf dem Theater bedeutet, dahin zu kommen, dass man uneingeschränkt man selbst ist. So authentisch, wie es nur möglich ist, man selbst ist und dadurch seine Originalität beweist. Er hat dann einmal von Gerd Voss, einem Schauspieler, mit dem er sehr gern und sehr viel zusammengearbeitet hat und der auch ihn immer wieder herausgefordert hat. Nebenbei, er war natürlich am besten, wenn er von unerbittlichen Schauspielern herausgefordert wurde. Ja-Sage hat er nie gemocht. Und einmal sagte er, Gerd führt nicht seine Mittel vor, er sucht nach Wahrheit. Und das, diese Wahrheit war das, was auch er immer wieder doch versuchte zu geben, zu zeigen. Wie man dazu kam, kommen könnte, versuchte er so darzustellen, dass er sagte, es geht um ein ständiges Infragestellen alles dessen, was man immer getan hat, der eigenen Methoden, ja, aber auch des eigenen Lebens, des Lebens, das man führt überhaupt. Ein ständiges Infragestellen, das ist das Wichtigste für einen Schauspieler. Und es geht nicht darum, einen Sack voller Tricks auszuschütten. Und die zweite Maxime war, dass der Schauspieler, genau wie der Tänzer, der Musiker oder der Fußballspieler, nicht aufhören darf zu lernen, nicht aufhören darf zuzuhören, zu lernen zuzuhören, das Zuhören, so sagte er, das wichtiger sei als das Reden. Das Zuhören mit dem dritten Ohr, mit dem man nicht nur das, was erforscht oder mitbekommt vom anderen, sondern vor allem das Wie. Und das Wie, das sehr häufig das Was in Frage stellt, auch wenn es nach außen anders sich darstellt. Und das, die Wahrhaftigkeit, das Zuhören, das auf den anderen Menschen eingehen, das war für ihn das Wichtigste. Und das mündete zugleich in die von ihm immer wieder mit großer Leidenschaft betriebene Arbeit mit einer Gruppe. Und Gruppe, das war, so definierte er es, nicht ein Ensemble, das war nicht eine Philharmonie, sondern eine Free Jazz Band. Es waren Menschen, die sich zusammengefunden hatten als Guerilleros, nicht als Knopfdrücker. Das Wichtige war für ihn die Verknüpfung von Sein und Spiel und damit der Versuch, nicht Kunst zu reproduzieren, sondern Leben zu produzieren. Spiele, Schauspieler, sind keine Marionetten, sie sind Menschen, nur ein bisschen mehr noch als andere. Das Wichtige war der Prozess des Machens, nicht das Resultat. Und der Prozess muss weitergehen nach der Premiere. Das hat er nicht nur eingesehen, sondern auch mehrfach verkündet, ist natürlich schwierig für ein Stadt- oder Staatstheater, das in seinen Betrieb angebunden ist und eben auch zu liefern hat. Aber dieser ständige Prozess, das Infragestellen, das immer wieder neu machen, das immer wieder hinhören, gegeneinander hinhören, das war für ihn das Ausschlaggebende. Dabei, bei diesem gemeinsamen Machen, entstand natürlich auch, oder gab es immer wieder die Frage nach der Disziplin. Gewiss, auch Theaterspielen geht nicht ohne Disziplin. Aber er verwehrte sich dagegen, gegen die falsche Selbstbeherrschung, zu der ein Selbstbewusstsein mitunter doch pervertiert ist. Und diese Selbstdisziplin, diese Selbstbeherrschung, so sagte er, das wäre eine hervorragende Eigenschaft für Staatsmänner und für Kellner, nicht aber für Schauspieler. Für ihn waren die entscheidenden Kriterien für jegliches Theaterspielen das Zulassen der Zufälligkeit, die Improvisation, immer wieder die Improvisation, das aus dem Augenblick gebären lassen und verbunden mit eben einer großen Spontaneität. Dies, so sagte er, sind die Elemente des Theaters. Theaterspielen, so sagte er, ist wie Sex. Erläuterungen lähmen die Handlung. Der Regisseur, so sagte er, sei so gut wie seine Schauspieler. Um die Metapher weiterzuführen, es gebe keine rigiden Frauen, sondern nur unfähige Männer. Und ebenso sei es also beim Theater. Und immer wieder kam er darauf zurück, die Einzigartigkeit des Schauspielers, das war für ihn das Entscheidende. Die Einzigartigkeit des Schauspielers kam nicht aus einer moralischen Anerkennung, sondern sie liegt darin, in der Unwiederbringlichkeit der Zeit. Theater ist hier und jetzt und nicht anders. Dennoch war ihm die Dialektik zwischen Freiheit und Ordnung sehr bewusst. Und er hat auch darüber immer wieder gesprochen, wie weit Freiheit und Ordnung einander bedingen oder sich widersprechen und wie man das zusammenkriegt zum Theaterabend. Aber alles ist reproduzierbar heute, von Mozart bis zur größten Miete, sagte er. Aber nur im Theater ist der Mensch in seiner ganzen Unvollkommenheit, die sein Elend und sein Glanz ist, ist nur der Mensch da, unreproduzierbar. Er hat in jener Vorstellung von, formuliert er damals in seinem kleinen eigenen Theater, der Kreis. Er hat zweimal im Leben freies Theater, eine freie Gruppe geleitet, hier in Deutschland, früher in Amerika schon auch, da hat er mit seiner damaligen Frau eine kleine freie Gruppe gegründet. Aber hier war es zweimal, eben einmal bei Peter Stolzenberg, zum zweiten Mal in Wien, das Theater der Kreis. Und beide Male ist es dann nicht länger gegangen als 3 Jahre. Wir haben dort eben im Kreis eine Bearbeitung von Lear gemacht und er nannte sie Lears Schatten und beschrieb sie seinen Schauspielern so: Aus dem Dirty Old Man Lear ist das geworden, wird das, was die Juden ein Mensch nennen. Nicht nur einfach irgendein menschliches Wesen, sondern ein gutes. Und als ich neulich einmal gefragt wurde, was ich denn am Georges Tabori, was mich am meisten beeindruckt hätte oder was er für mich gewesen ist, habe ich geantwortet, dass er ein Mensch war.